Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Was passiert, wenn digitale Tools auf reale Baustellen treffen, mit all ihren Herausforderungen, Traditionen und Menschen? Wenn Bauprojekte als Teamsport gedacht werden und nicht als Einzelkampf? In dieser Folge begrüße ich einen besonderen Gast, der wie ich an der Technischen Hochschule Deggendorf lehrt, Professor Dr. Gerd Maurer. Als Professor für Baumanagement bringt er nicht nur jede Menge Fachwissen rund um BIM, Lean Construction und Integrated Building Design mit, sondern auch jahrzehntelange Projekterfahrung. Leidenschaft für kluge Prozesse und klare Worte, wenn es um Verantwortung, Zusammenarbeit und Fehlerkultur im Bauwesen geht. Gerd, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Global Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's.
Gerd, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du und was machst du?
Gut, ich bin Bauingenieur. Durch und durch. Von der Pike auf, in einen Bauunternehmerhaushalt hineingeboren, quasi sozusagen in die Mörtelmanne hineingefallen und kam da nicht mehr raus. Ja, das heißt, Bauingenieur studiert und relativ jung in die Bauunternehmung dann eingestiegen, habe dann sehr schnell gemerkt, das ist schon ein Haifischbecken und bin dann nochmal rausgehüpft aus diesem Becken und nochmal ein paar Jahre an die Universität. Ich war Assistent bei Professor Drees, den man ja kennt, den Namen kennt man von Drees und Sommer. Und ein akademischer Lehrer, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Danach habe ich mich ganz anders gefühlt und war dann in der Baubranche 10 Jahre selbstständig, Bauunternehmer, Bauträger und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, tolle Projekte gebaut, mitgebaut. Ja, da gibt es welche dabei, die jeder, der in Bayern lebt, würde ich sagen, schon mal da drin war, Flughafen München. Aber nach so circa 10 Jahren habe ich mich wie nochmal verändert. Habe gesagt, okay, die Welt ist ein bisschen zu eng und bin dann in die Bauindustrie, also in einen Baukonzern, war im Auslandsbau, große Herausforderungen in Südosteuropa. Meine Welt wurde also etwas größer, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann bin ich danach nochmal in eine andere Richtung gegangen und zwar mehr in die Planung zu General. Planern, zu Sharon Klimke, dann zu ATP, Architekteningenieure und zu Kohlbecker. Das sind also jeweils Generalplaner, wo die ganzheitliche, integrale Planung in unterschiedlichen Facetten gelebt wird, was mich geprägt hat. Und ja, dann kam der Ruf an die TH Deggendorf. Natürlich kommt so ein Ruf nicht von selber. Das heißt, das war schon immer für mich ein Beweggrund. Ich war immer mit Hochschulen im Gespräch, sei es die Universität Stuttgart, die Alma Mater oder die Hochschule Biberach, die ja auch im Bauingenieurwesen einen sehr guten Ruf hat. Und war dann aber sehr überrascht, welche Dynamik mich an der TH Deggendorf trifft. Ja, was da abläuft, wie dort gearbeitet wird. Und seit 2019 bin ich hier. Und das verging also wie im Flug. Es gibt ja immer mehr auch so ein bisschen Spätberufene. Ja, ich bin jetzt nicht einer von den ganz Jungen, das muss es auch geben, sondern einer von den Spätberufenen. Und kann ja hier meine Erfahrung weitergeben. Aber das ist nicht der einzige Beweggrund.
Welche Beweggründe gehören da noch dazu?
Ja, also Erfahrung weitergeben ist das eine. Das andere ist, dass wenn man meint, dass man alles weiß, dann soll man anfangen zu lernen. Also ich möchte hier auch lernen. Ich lerne hier auch jeden Tag, fast jeden Tag, was dazu. Insbesondere auch natürlich von den Kollegen, mit den Kollegen, mitunter auch von den Studierenden gibt es immer wieder Effekte, wo ich denke, okay, spannend. Ja. Und das ist absolut fördernd und insoweit ist jedes Semester und jede Semesterwoche für mich eigentlich eine Bereicherung, Ja. Und wenn man dann so sieht, wie die Studierenden sich so entwickeln, aus was aus denen wird, das ist schon also ein außerordentlich positiver Effekt, den ich sehr, sehr schätze.
Mhm. Du bist ja Professor für Baumanagement. Was können denn die Studenten von dir lernen, wenn sie deine Kurse, deine Vorlesungen zu Baumanagement besuchen? Was lernt man denn da im Groben oder im Allgemeinen?
Okay, ja gut. Im Mittelpunkt steht immer eine Bewertung. Also es geht um Euro. Ja, das ist unsere hauptsächliche Währung. Wir denken ja, in Euro ist für uns eine harte Währung. Fast alle Kurse, die ich gebe, haben diesen Fixpunkt. Natürlich müssen wir uns ein bisschen davon verabschieden, dass es unsere einzige Währung ist. Ja, und die ist auch nicht so hart, wie wir denken. Wir haben eine zweite Währung, die so ein bisschen im Hintergrund steht. Es ist die CO2-Emission. Die wird mindestens so bedeutend in Zukunft wie unsere konventionelle Bewertung von Bauvorhaben in Euro. Investitionskosten ist natürlich wichtig, teilweise auch Betriebskosten. Aber was wir an CO2 mit unseren Bauwerken freisetzen, das ist eigentlich die eigentlich harte Währung. Auch wenn man sich, was ja ganz schwierig ist, so eine Tonne CO2 nicht vorstellen kann. Ja, aber das ist so ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Es ist übrigens gar nicht so einfach, dafür Interesse zu wecken, weil es so ein bisschen, ja, abstrakt ist. Wie gesagt, kein Mensch kann sich die Tonne CO2 vorstellen, wenn wir die heute freisetzen. Ich vergleiche mal 1.000 Euro mit einer Tonne CO2, also 1.000 Euro in 10 Jahren ist wie viel? Ist auf jeden Fall weniger. Ja, es ist weniger wert. Eine Tonne CO2 ist in 10 Jahren eine Tonne CO2 und die ist immer noch da. Die geben nämlich nicht mehr weg. Ja. Und insofern ist es auch ein Thema. Ja, was dann halt sonst bei mir? Alles, was um die Bauorganisation geht, Terminplanung, Kostenplanung, Organisationsplanung und Baumaschinen, serielles, modulares Bauen, digitales Bauen und Planen. Ganz wichtig, digitales Bauen und Planen in dieser Reihenfolge. Und natürlich Lean Management. Was kann man da damit machen? Brauchen wir das? Und wenn ja, für was? Flankiert wird das Ganze von Themen, von baurechtlichen Themen. Da muss man dann immer die Erkenntnis natürlich im Hinterkopf haben. Die versuche ich auch weiterzugeben. Baurecht ist Baurecht. Baurecht ist nicht Sache der Techniker, weder der Architekten und Ingenieure und der Bauunternehmer, sondern es ist tatsächlich eine Sache ja von Rechtsvertretern, auch von, man braucht den Anwalt am Bau. Das ist nicht mehr umzukehren, wenn man einen Vertrag macht am Bau. Dann sollte man als Architekt und als Bauingenieur sich zurückhalten. Natürlich kann man eine Meinung haben, aber es ist sehr gefährlich. Und deshalb haben wir auch ganz enge Zusammenarbeit mit einigen Baurechtlern, die in unserer Fakultät tätig sind und bei mir in den Vorlesungen teilweise auch intensiv eingebunden sind im Sinne von baurechtlicher Projektsteuerung. Die Studenten müssen lernen, es ist wichtig, zu gewissen Zeitpunkten auch mal einen Anwalt zu fragen. Und nicht zu meinen, okay, ich weiß, wie das geht, da muss ich selber auch aufpassen. Das meint man ab einer gewissen Zeit, dass man ja weiß, wie das alles geht. Ja, da ist große Vorsicht geboten. Ja, das ist so in kurzen Worten mal der Umriss meiner Tätigkeit.
Ja, bleiben wir doch ein bisschen bei dem Thema Lehre. Ich bin ja ein ganz großer Freund davon, wenn man die Studenten wirklich richtig gut auf die Praxis vorbereitet. Ja, auch eben mit gewissen Rollenspielen oder praxisbezogenen Beispielen. Ja. Und ich denke, dass gerade auch im Baumanagement, da wo man ja gerade auch mit den später dann auf der Baustelle oder ja im Organisationsmanagement mit den unterschiedlichsten Projektpartnern zusammenarbeitet, dass es da natürlich auch wichtig ist, gut zu kommunizieren. Ich denke, Kommunikation ist immer der Schlüssel zum Erfolg oder auch zu einem Misserfolg aufgrund mangelhafter Kommunikation. Ist das auch etwas, was du bei dir in der Lehre mit einfließen lässt in Form von irgendwelchen Fallstudien, Präsentationsübungen oder auch Rollenspielen bei dir in der Lehre mit den Studenten?
Durchaus. Also Kommunikation, da kommen wir sicherlich nochmal drauf im Detail, ist schon der Schlüssel zum Erfolg beim Bauen. Einer der Erfolgsschlüssel. Die Praxissysteme haben natürlich eine sehr große Dominanz. Wir machen auch Rollenspiele, wir machen auch Verhandlungstechnik. Wir machen insbesondere auch Gruppenarbeiten in der Zusammenarbeit, um dann wieder ein Ergebnis zu präsentieren. Es gibt dann Seminare, die ich auch mit einem Kollegen gemeinsam mache, wo wir also Verhandlungstechnik lernen. Dann aber auch diese Rollenspiele jetzt sehr praxisorientiert machen. Das heißt, wir gehen zu einer Baufirma in der Region und spielen mit der Baufirma. Und das sind dann echte Gesprächspartner, die, sagen wir mal, auch mal ein bisschen härter in ihrem Verhandlungsauftreten sind und unsere Studenten schon vor Herausforderungen stellen, ja, wenn man da eine Meinung durchsetzen muss oder die mal rüberbringen soll. Wichtig ist aber dieses Praxiswissen, ja, also das hat schon einen ganz hohen Stellenwert, dass wir uns, das ist vielleicht noch ein zweites Thema, dass wir uns einfach auch Baustellen anschauen, dass wir Exkursionen machen, dass wir jetzt nicht alles in der Theorie machen, sondern uns aktuelle kleine und große und sehr große Megaprojekte anschauen und uns da von den handelnden Personen das zeigen lassen. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, was nicht so ganz einfach ist. Ja, eine Exkursion ist, wenn man in den unteren Semestern relativ viele Studierende hat, gar nicht mehr so einfach zu organisieren, einfach aus den Gründen der Arbeitssicherheit. Aber für mich steht es im hat es einen sehr hohen Stellenwert. Auch die Praktika, die die Studenten ja machen müssen, das Vorpraktikum und dann auch das Hauptpraktikum im fünften Semester. Und dann müssen sie ja, wenn sie da zurückkommen aus dem Praktikum, ein Highlight präsentieren. Das ist für mich auch ein Highlight des ganzen Semesters, weil es sehr spannend ist, was die Studierenden da in ihrem Praxissemester oder bei ihrem Dualpartner gemacht haben. Und wo sie sich dann fokussieren und das wieder vorbringen, ist für mich auch sehr spannend.
Mhm. Du hast ja von Verhandlungstechniken gesprochen. Wie kann ich mir dann das vorstellen? Gibt es da irgendwie Fälle, wo eine Verhandlungstechnik wichtig ist, zu beherrschen? Und kannst du uns mal da ein Beispiel mit anfügen, wie das in der Praxis ausschauen könnte?
Ja, durchaus. Also das Eingehen auf den Verhandlungspartner, ja, da gibt es ja mehrere Methoden, ja, da wollen wir vielleicht gar nicht so in die Tiefe gehen, aber jetzt das Eingehen auf den Verhandlungspartner. Ich habe etwas, wo ich erreichen möchte, und zum Beispiel ist eine Technik, ich muss ja auf gar keinen Fall, ich soll auf keinen Fall sofort mit der Tür ins Haus fallen. Ich muss zuerst mal eine Basis aufbauen, eine Gesprächsbasis mit dem Gegenüber. Selbst wenn es so ist, dass da eine gewisse Konfrontation oder ein Spannungsverhältnis schon da ist, ist es ganz wichtig, dieses im Vorfeld zu lösen, indem man versucht, das Gespräch zuerst auf eine andere Ebene zu bringen, auf eine persönliche Ebene. Und auch versucht herauszufinden, was ist denn genau das Interesse meines Gesprächspartners, bevor ich mit meiner Meinung und mit meiner Überzeugung versuche, den zu überfahren. Das ist so ein wesentlicher Aspekt, den man da anwenden kann. Und das hängt dann auch damit zusammen, dass man den Gesprächspartner erstmal reden lässt. Es gibt da so diese ganz wichtige Thematik. The secret of talking is listening. Ich muss lernen, zuzuhören. Und da rauszuhören, was sind die eigentlichen Beweggründe? Und vielleicht finden wir da ja eine gemeinsame Ebene. Das ist so, denke ich, einer der wichtigsten Aspekte in der Verhandlungstechnik. Und ja, wir üben dann falsch an Fällen. Ja, es gibt ja so typische Fälle, die einfach so überraschend sind. Eigentlich kommen sie immer wieder vor. Wir haben Bauvorhaben, wo sich die Verhältnisse ändern. Das überraschenderweise ist der Baugrund doch nicht so, wie wir ihn erwartet haben. Ja, dann muss man darüber reden natürlich. hätte man es vorhersehen können, was sind die Folgen daraus? Und das kommt ja öfters vor, als man denkt. Also das machen wir dann sehr gerne auch in Rollenspielen. Natürlich sind die Hard Facts auch ein ganz wichtiges Element. Ich kann ja nicht nur, sagen wir mal, versuchen, nur auf der Gesprächsbasis, auf der Gesprächsebene versuchen, meine Meinung rüberzubringen. Ich muss es natürlich hinterfüttern mit meinem profunden Ingenieurwissen, Basiswissen, mit den Folgen, die sich daraus ergeben. Was sind die terminliche und kostenmäßige Konsequenzen von solchen Änderungen?
Okay, alles klar. Und was würdest du deinen Studenten definitiv mit auf den Weg geben, wo du sagst, okay, wenn ich den Studenten was für die Zukunft mit auf den Weg geben möchte, dann wären das genau diese drei Punkte. Hast du da wirklich drei Empfehlungen oder drei Tipps für die zukünftigen Ingenieure?
Das ist eine gute Frage. Ja, drei Punkte. Ein Punkt ist auf jeden Fall, wir haben bei uns im Bauwesen sehr viele Normen. Ja, wir haben unglaublich viele. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Schätzungen. Ja, sind es die berühmten 5.000 oder 20.000? Also ich weiß nicht, welche Zahl da wirklich stimmt, spielt keine Rolle. Normen kann man nicht bauen. Man muss die Normen verstehen. Was sind die Beweggründe? Was sind die bauphysikalischen Gesetzmäßigkeiten, die hinter diesen Normen stehen? Ja, ich muss versuchen, das zu verstehen. Und dann kann ich sie auch umsetzen. Das ist Thema 1. Thema 2 ist, die Planung steht im Vordergrund. Ja, ich beschäftige mich ja auch mit Themen der Bauqualität. Wie kann ich Fehler vermeiden? Das ist ganz einfach. In der Planung werden eigentlich die Ursachen gelegt dafür, dass unser Bauprodukt zum Schluss, unser Gebäude mängelfrei ist und gebrauchsfähig ist und den Erwartungen des Bauherrn entspricht. Oder nicht. Also Bauschäden, Baumängel gehen zu 90% auf Fehler in der Planung zurück. Es ist nicht so Pfusch am Bau der Handwerker, es ist hausgemacht in der Planung. Und dann kommt das dritte Thema. Bei der Planung muss man sich auch entsprechend etwas Zeit lassen. Also langsam denken, langsam planen, Varianten durchdenken. Simulieren, Simulationen machen, ja. Wie wirkt sich das aus? Das heißt also, nicht das, was bei uns praktiziert wird, baubegleitende Planung, ist ein genereller Fehler. Das ist hochgradig gefährlich. In anderen Ländern völlig ausgeschlossen. Bei uns ist das so ein bisschen üblich geworden. Langsam denken, langsam planen. Und dann aber, wenn ich die technische Lösung habe, wenn sie durchdacht ist, wenn der Entwurf zur Leistungsphase 3 richtig durchdacht ist, die Planungslösung steht, dann so schnell es geht bauen. Also dann ein beschleunigtes, gut organisiertes Bauen, Umsetzen, so schnell es geht. Bevor sich die Normen und auch sonstige Randbedingungen wieder ändern. Ja, es ist ja bei vielen Projekten so, dass durch eine zu lange Bauzeit Randbedingungen sich ändern und das Projekt sich dann wieder und wieder und wieder verzögert. Das wären so meine drei Themen. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, aber das sind so die wichtigsten.
Mhm. Gute Frage. Sehr stark. Ja, sehr stark. Du hast ja anfangs erwähnt, dass du sowohl auf nationaler Ebene, also in Deutschland, als auch im Ausland Erfahrungen gesammelt hast in den unterschiedlichsten Unternehmen. Und da würde mich jetzt wirklich mal brennend interessieren, inwieweit bauen denn andere Länder anders oder planen anders? Oder ist das Bauwesen doch irgendwie immer gleich? Oder gibt es dann doch so das ein oder andere Merkmal, wo jetzt in dem Land XY anders gebaut wird, anders geplant wird als jetzt in Deutschland? Was sind denn da so deine Erfahrungen?
Ja, also zuerst denkt man ja mal, okay, wir wissen, wie es geht. Also wir haben ja alles erfunden, wir haben das Know-how, wir haben die Kenntnisse. Ja, die anderen Länder sind eher hinten dran. Das ist völlig falsch. Es gibt ganz unterschiedliche Baukulturen in unterschiedlichen Ländern, nur mal Osteuropa genommen. Ja, ich war einige Jahre in Rumänien, war sehr überrascht, wie gut dort gewisse Themen organisiert werden, also auch im Sinne von Qualitätskontrollen, auch im Sinne von auch baudynamische Untersuchungen, die man in Osteuropa, in Rumänien intensiv macht, Bauzustands-Zwischenzustandsfeststellungen, Bauabnahmen, auch die bautechnische Dokumentation macht heute in Deutschland jeder, wie er will. Mit den entsprechenden Konsequenzen, dass jedes Bauwerk anders dokumentiert ist. Ich war sehr überrascht, in osteuropäischen Ländern ist das standardisiert. Ein technisches Buch. Wo finde ich was? Wann wird welche Zwischenkontrolle gemacht? Kann man dazu lernen. Dann, was auch interessant ist, ist unsere Arbeitssicherheit. Auch da denken wir ja, wir nehmen das alles so ernst und wir sind die Helden da im Bereich Arbeitssicherheit am Bau. Wir sind da eher ein Entwicklungsland. Ja, es sind viele überrascht, wenn man es genau anschaut, wie in auch im europäischen Ausland, Südeuropa, wie in Frankreich, Spanien, in Italien, welchen Stellenwert die Arbeitssicherheit auf dem Bau hat. Ja, wir denken, okay, wir haben einen SIGECO, der macht das ja. Ja, nein, nein, der macht eigentlich nicht die Arbeitssicherheit. Der hat ein paar Koordinationsaufgaben, aber sonst keine Befugnisse. Da kann man sehr viel davon lernen. Auch wenn man das amerikanische Bauen anschaut, es gibt ja ein paar amerikanische Baustellen, auch bei uns. Wir haben uns kürzlich eine angeschaut. In Alzey, eine tolle Fabrik von einem amerikanischen Konzern. Wir waren alle überrascht. Wir mussten erstmal eine, ja, unsere persönliche Schutzausrüstung überziehen. Das heißt, vom Helm über die Sicherheitsstiefel, Brille, Handschuhe. Dann gab's langärmelige Anziehsachen. Also, und ganz entscheidende Prinzipien der Arbeitssicherheit, dass Unfälle einfach generell verhindert werden. Das ist auch so ein Thema. Bei uns ist dieses, wenn man so diese klassische, das klassische Projektmanagement in Deutschland anschaut, da gibt's das magische Dreieck. Das magische Dreieck ist Kosten, Termine, Qualität. Also wenn wir uns Kosten und Termine und Qualität anschauen, machen wir ja alles richtig. Ja? Drei Dimensionen. Ist aber zu kurz gesprungen. Es sind natürlich schon drei wichtige Themen. Es fehlt aber nochmal ein ganz wichtiges Ziel, hatte ich vorhin schon erwähnt. Viertes Ziel ist immer die Nachhaltigkeit. Ja? Energetisch, als auch in Bezug auf Global Warming, CO2. Wir haben also vier Ziele, die man beachten müsste. Und dann gibt's noch mal ein weiteres. Das ist die Arbeitssicherheit. Und zwar die Arbeitssicherheit während des Erstellens des Bauwerks, aber auch wie, wenn das Gebäude fertig ist. Und das ist das einzige Ziel, bei dem ich keinen Kompromiss machen kann. Ich kann in Bezug auf Arbeitssicherheit keine Kompromisse eingehen. Bei allen anderen vier Zielen kann ich, muss ich, immer wieder Zielkonflikte ausräumen und muss Kompromisse machen. Ich kann aber nicht sagen, ja, also es reicht jetzt mit der Arbeitssicherheit hier. Wir brauchen jetzt nicht den letzten Schliff. Brauchen wir nicht. Das darf ich bei der Arbeitssicherheit nicht machen. Und das ist ein ganz wesentliches Thema, was wir im Ausland lernen können. Es gibt Bauprodukte hier, auf die wir stolz sein können. Bauhilfsmittel, Schalungen und Rüstungen. Wenn man die in Frankreich ausliefern würde auf die Baustelle, würde man schon eine Ordnungswidrigkeit begehen, weil sie nicht sicher genug sind. Also, es lohnt sich schon, mal ein bisschen den Kopf über den Tellerrand strecken und mal gucken, was im Ausland so passiert.
Absolut. Ja, es ist sehr interessant. Du hast ja noch weitere Erfahrungen gesammelt. Du warst im Bauunternehmen, du warst in Planungsbüros, auch beim Generalplaner. Was mich da jetzt gerade bei dem Generalplaner interessieren würde, viele sprechen ja gerade, wenn mehrere, sagen wir mal, Gewerke, mehrere Unternehmen zusammenarbeiten im Rahmen eines gemeinsamen BIM-Projekts zum Beispiel, ja. Dass es da immer wieder mal zu gewissen, ja, Kollisionen kommt oder schwierigen Abstimmungen. Und jetzt einfach mal so ein bisschen eine provokante Frage. Funktioniert das bei Generalplanern oder bei Generalunternehmen, GUs im Allgemeinen besser? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon beantworten. Es gibt ja Generalplaner und es gibt noch die besondere Form des Gesamtplaners. Also die Planer, die alles aus einer Hand liefern und auch einen großen Teil davon selber im eigenen Haus machen. Natürlich ist damit auch eine Reduzierung von Schnittstellen verbunden. Und dadurch wird es zum Teil auch einfacher oder war es einfacher in den Anfangsjahren dieser dreidimensionalen BIM-Planung. Wenn ich alles auf einem System bearbeite, dann habe ich natürlich einfach einen großen Startvorteil, weil wir dann dafür sorgen können, dass alle im gleichen System arbeiten. Ich habe nicht diese ominösen Schnittstellen. Ja, Schnittstellen sind grundsätzlich schlecht. Wir müssen Schnittstellen vermeiden. Ja, Schnittstellen sind etwas Trennendes. Wir brauchen ja Nahtstellen zwischen den Planungsgewerken. Eng verwobene Nahtstellen. Das sind Verbindungen. Und wenn ich alles in einem Hause mache, dann ist das erstmal per se einfacher. Heißt aber nicht, dass es nicht geht, wenn man, sagen wir mal, ein Planungsteam hat, das zum ersten Mal überhaupt zusammenarbeitet. Das ist dann nur eine, jetzt kommt das Thema, wie schaffe ich das dann, wenn ich ein, ich sage es nicht zusammengewürfeltes, aber jedenfalls ein neues Planungsteam habe, das jetzt eine Planungsaufgabe bekommt, noch nie zusammengearbeitet hat. Ja, wie schaffen die das? Und das ist eine gewisse Fertigkeit, eine gewisse Kunst, wie man damit umgeht, sozusagen ein Onboarding macht. Da ist es ganz wichtig, dass man unter den Planungsbeteiligten, aber auch dem Auftraggeber, dass man ein Verständnis schafft und nicht loslegt und der Architekt arbeitet in seinem Strickmuster, der Tragwerksplaner in seinem anderen, der Haustechnikplaner, wenn es vielleicht sogar mehrere sind, die haben auch jeweils ihre eigenen Systeme. Dann haben wir noch Brandschutzplaner, Bauphysiker, Windgutachter, was wir alles haben. Ja, jeder macht so sein eigenes Süppchen. Und da muss man den richtigen Weg finden und erstmal die Laptops und die Computer ausschalten und miteinander reden. Was sind eigentlich die Ziele unserer Planung? Sprich, was sind die Ziele des Auftraggebers? Was erwartet er von uns? Welche Inhalte müssen wir im Zuge der digitalen, sagen wir mal, BIM-Planung erarbeiten? Welche Ergebnisse erwartet der Auftraggeber? Das muss man hinterfragen. Das ist eine Kunst, das zu hinterfragen, weil natürlich die Bauherren nicht alle in der Lage sind, das zu artikulieren. Amerikaner können das ein bisschen besser. Owners Requirements oder Auftraggeberinformationsanforderungen, Neudeutsch. Erstmal drüber reden, was will der eigentlich, was braucht er? Auf welcher Basis braucht er die Planungsergebnisse? Das ist das A und O. Und dann muss das Planungsteam auf diese Herausforderung eine Antwort finden. Sprich, wie machen wir das? Also wir wissen jetzt, was der Bauherr möchte, was der Bauherr braucht. Müssen wir vielleicht etwas vertiefen. Aber wie machen wir das jetzt als Planungsteam? Wie arbeiten wir zusammen? Weniger zuerst mal auf der technischen Ebene, spielt gar keine Rolle. Es gibt Software, gibt es eine ganze Bandbreite, ja. Das ist technologisch nicht das Problem. Das Problem ist organisatorisch. Es ist nicht die Software, es ist nicht die Hardware, es ist die Brainware. Ja, die erste Frage ist, was machen wir eigentlich im Zuge unserer BIM-Planung? Welche Ergebnisse, welche Deutsch Use Cases, welche Anwendungsfälle realisieren wir innerhalb unseres digitalen Planungssystems? Was sind die Zielergebnisse? Wo führen wir die Daten? Wie führen wir die Daten zusammen? Das ist ja entscheidend. Wo liegen die? Wer hat die Hand auf den Daten? Ja, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Kommen wir vielleicht noch drauf, wer die Datenhoheit haben muss. Zwingend. Und dann ist das Dritte eigentlich, was haben wir für Bearbeitungssysteme? Wie haben wir irgendwelche Standards? Ja, da braucht man vielleicht, wenn man das gut macht, dieses Onboarding, bevor ein Projekt losläuft, 3 Stunden, je nachdem 2, 3, 4 Stunden. Und man kann diese Fragen, die ich gerade genannt habe, alle beantworten. Und erst dann geht die Planung los. aus meiner Erfahrung ist es aktuell schwieriger als noch in den Anfängen der BIM-Planung. Da war das, sagen wir mal, da waren einige wenige Player, die haben vorgegeben, wie es geht. Heute sind einige Planer sehr eingefahren. Der Tragwerksplaner hat sein System, wie er plant, wie er seine BIM-Planung macht. Es geht überhaupt nicht. Ja, BIM-Planung geht nur gemeinsam. Und auch der Architekt kann das ja nicht alleine. Man muss einen Konsens finden. Und die dritte Frage ist dann erst, was sind die Tools? Ja. Also aus meiner Sicht sind die technologischen Probleme längst gelöst. Sind nicht alle Planer meiner Meinung, aber ich denke schon, dass wir einen unglaublich hohen Standard haben in den Planungstools, die es uns ermöglichen. Aber die Frage ist diese, ja, Zusammenarbeit, wie kriegen wir die Projektbeteiligten auf einen Nenner? Vielleicht da noch ein Aspekt, ganz viele Softwarehersteller, ich weiß nicht, wie es bei Global ist, ich bin nicht so bewandert, die bringen ja diesen Begriff dieser Kollaboration. Wir haben ein Kollaborationstool, kollaborative Planung. Und wenn man das dahinter fragt, ist es ganz spannend. Was ist Kollaboration eigentlich? Mal eine Gegenfrage. Was ist Kollaboration? Ich frage das auch die Studierenden immer. Ja, das ist sozusagen die Zusammenarbeit. Ja, stimmt. Aber Zusammenarbeit ist Kooperation. Was ist denn der Unterschied zwischen Kooperation und Kollaboration? Und wenn man sich mit dem Thema genauer beschäftigt, also alle haben diese kollaborativen Tools, einfach mal in den Duden schauen. Was steht da über Kollaboration? Das ist ganz erschreckend. Da steht die Zusammenarbeit mit dem Feind. Ist Kollaboration. Beim Bau haben wir keine Feinde. Wir haben natürlich anders denkende vielleicht. Ein Architekt denkt immer ein bisschen anders als ein Haustechniker und anders als ein Tragwerksplaner. Wir denken ein bisschen anders. Aber Kollaborateure, ja, ist ja nichts Negatives, haben ein gemeinsames Ziel. Und das ist das Thema. Wir arbeiten zusammen mit einem gemeinsamen Ziel. Und das ist genau die wir vorher in diesem Workshop definiert haben, wo wir im Endeffekt auch das festhalten zum Schluss, was sind die Projektergebnisse, wie ist die Zusammenarbeit? Und da ist das Geheimnis eigentlich begründet. Und dann spielt es kein, das ist dann völlig egal zum Schluss in heutiger Zeit, ob das jetzt ein Gesamtplaner, Generalplaner ist oder ein kreatives Team, wo aus jeder Planungsdisziplin der für diese Aufgabe der bestgeeignete Planer mit am Tisch sitzt. Auch immer die Besten für das jeweilige Projekt. Aber ich muss Sie einschwören in diesem Onboarding und das ist eine gewisse Kunst, die üben wir auch. Da gibt es einen Kurs, der heißt bei uns Integrale Planung und BIM. Also nicht umgekehrt. Integrale Planung ist die Planungsmethode, BIM ist nur ein Tool. Und der Kurs nennt sich Integrale Planung und BIM. Modellieren, aber richtig. Ja, und da lernen wir das, da haben wir auch Gesprächspartner, die aus Erfolgsprojekten das zeigen. Und dann müssen die Studierenden das auch gemeinsam machen. Und selber erfahren, was ist eigentlich BIM-Planung? Was ist der Unterschied zwischen CAD und BIM? Das wird in diesem Kurs vermittelt. Ja, allerdings hat sich rumgesprochen, dass in dem Kurs so viel, dass die Anforderungen zu hoch sind. Natürlich kommen dann weniger Studierende in so einen Kurs. Aber es ist schon sehr spannend, was man da lernen kann.
Das Onboarding. Von wem soll dieses Onboarding denn ausgehen? Muss es da jemanden geben, der das aktiv vorantreibt? Ist das in dem Fall der Objektplaner? Ist das der Architekt? Ist das ein Bauherrenvertreter? Wer betreut dieses Onboarding? Von wem soll das kommen?
Eine gute Frage. Eigentlich ist diese Koordination, man braucht in die HAI reinschauen, ja? Die HAI legt fest, ganz einfach, Koordination und Integration ist die Aufgabe des Objektplaners, ja? Also eigentlich ist es eine Architektenaufgabe. Es gibt einige Architekturunternehmen, die da dem auch gewachsen sind, die das auch können inzwischen. Ja, wenn man das nicht selber in-house hat, kann man sich aber auch einen Spezialisten bedienen. Wobei, kann man vielleicht ein-, zweimal machen, Das ist aber Kernkompetenz. Das heißt, das muss durchaus, ich würde schon sagen, auf der Objektplanerseite angesiedelt sein. Wenn ich institutionelle Auftraggeber und Bauherren habe, die ständig in großer Dimension bauen, also unsere Automobilkonzerne zum Beispiel in Deutschland, die extrem hohes Bauvolumen haben, dann ist natürlich auch deren Know-how gefragt in diesem Onboarding, deren Anforderungen. Wobei, wie gesagt, es macht schon Sinn zu trennen, was sind die Anforderungen, Owners Project Requirements, die Auftraggeber-Informationsanforderungen und was ist die Antwort des Planungsteams, ja, der Projektabwicklungsplan. Das ist das Thema, wo der Objektplaner, ich meine, der Architekt ist immer der, ja, der Dirigent dieses Planungsorchesters, der muss das beherrschen. Wenn er das beim ersten Mal noch nicht kann, dann muss er das eben mit einem Dienstleister vielleicht noch ergänzen. Aber wie gesagt, das ist eine Kernkompetenz. Wenn man so eine BIM-Planung machen möchte, für mich ist es so, als ich in die Planungsbranche vielleicht da als Background gewechselt bin 2008, ich habe dann kein anderes Projekt mehr gemacht ab 2008, ausschließlich BIM-Projekte. Wie gesagt, das geht, wenn man diese Zusammenarbeit lebt und sich auch den anderen hineinversetzt. Aber ein guter Objektplaner kann das. Mhm. Das ist ja der Anhängpunkt der Ausbildung im Architekturwesen. Mhm.
Und merkst du eine zunehmende Akzeptanz der BIM-Methodik bei den Projektpartnern, bei den Planern? Als ich jetzt noch, meine Erfahrung war immer, ja, BIM, Hauptsache wir können, unsere Software kann die Schnittstellenformate auslesen und dann packen wir das in irgendeine Cloud hoch und dann ist es mir egal, was der andere Projektpartner dann damit macht, aber ich war in dem Fall BIM-fähig, weil ich konnte meine Ergebnisse mittels Export irgendwo weiter bewegen und das war für die halt schon BIM. Hat sich das in der Zwischenzeit, das war ungefähr vor 5-6 Jahren, mittlerweile geändert? Ist die Akzeptanz hier höher? Wie sind denn da deine Erfahrungen?
Ja, ist ganz spannend. Also ich habe ja auch freiberuflich durchaus mit Bauprojekten zu tun, mit kleinen und mit großen. Und ich frage grundsätzlich immer zu Beginn, ja, habt ihr denn ein BIM-Modell? Oder kommt ganz lustigerweise immer mehr die Antwort, ja, warum? Also, ich komme gar nicht auf die Idee, dass es relevant sein könnte. Ja, also die Akzeptanz und die Verbreitung sowohl bei kleinen Büros als auch bei größeren steigt, würde ich sagen, deutlich an. Ja, deutlich. Auch kleine Büros. Es ist nicht so, dass BIM nur was für die großen Büros ist. Ganz im Gegenteil. Ein kleines Büro tut sich manchmal da sogar leichter, weil da, sagen wir mal, gewisse Systemvoraussetzungen nicht so komplex sind wie in großen Büros. Aber ich sehe das schon, dass das sich durchaus sowohl im Hochbau als auch in der Ingenieurplanung durchsetzt. Es ist nicht wegzudenken. Es ist nicht so, dass wir darauf warten müssen, dass es noch irgendwie, ja, dann irgendwann mal gefördert wird. Es ist jetzt schon für mich der Standard. Im Ausland muss man auch wieder erkennen, ist es schon so, dass da diese Diskussion überhaupt nicht besteht. Da wird nicht über BIM geredet. Bei uns hat über BIM geredet. Jeder, so wie ich jetzt versuche ich auch schon die ganze Zeit, BIM zu erklären. Das ist typisch deutsch. Im Ausland wird BIM einfach gemacht. Ja. Und dann auch noch, also wenn Sie ins osteuropäische Ausland gehen, da ist es so, da ist es Standard. Jeder hat im Endeffekt ausschließlich in der Planung BIM-Programme. Wenn wir das aus der amerikanischen Sicht betrachten, und da ist ja BIM eigentlich entstanden, da sehen wir noch einen ganz anderen Fokus, weil BIM dort ja nicht von den Planungsbüros entwickelt worden ist. Also nicht für die Planungsbüros, sondern für die Generalunternehmer. Die Generalunternehmer wollten solche ausführungsorientierten, umfassenden, integrativen Tools. Deshalb hat Autodesk und andere diese Tools auch produziert. Und da ist es auch ein Standard. Und da wurde es aus der Ausführungssicht gemacht. BIM-Modelle sind nicht dafür da, dass die Planer nur damit spielen, ja, sondern B-Modelle sind für die Baustelle. Die müssen für die Baustelle sein. Wird manchmal auch von, sagen wir mal, da wird nicht so weit gedacht. Ein BIM-Modell ist ja nicht nur ein 3D-Modell, gibt es in CAD, in der CAD-Welt ja auch schon lange. Es ist ein ausführungsorientiertes 3D-Modell. Das heißt, BIM-Modell muss sich danach richten, wie gebaut wird. Also die Ausführungsreihenfolgen, die Ausführungsmethoden müssen im BIM-Modell müssen sich dort widerspiegeln. Und das ist jetzt gerade etwas, was auch von einer ganz großen Bandbreite kommt. Es gibt ja einige Tools, ich sage jetzt ja keine Namen, aber die sich aktuell sehr stark durchsetzen, weil sie es eben erlauben, dass das BIM-Modell auf der Baustelle eingesetzt wird, dass der Polier damit arbeitet. Hier gibt es große Baustellen in Niederbayern. Wenn man die anschaut, dann sieht man, die Auftraggeber haben das BIM-Modell auf der Baustelle. Die wissen, wie das Projekt entsteht und die BIM-Modelle sind so strukturiert, wie das Objekt dann auch ausgeführt wird. Diese Technik muss man eigentlich beherrschen. Wie ich schon sagte, die Technologie ist gelöst. Es kommt mehr darauf an, ja, dass man die Brainware hat, das umzusetzen. Aber ich sehe schon, dass diese Thematik sich in großer Dimension durchsetzt.
Okay. Also eine positive Tendenz, das ist schon mal gut zu hören, gerade für uns Deutschland, da wo Digitalisierung ja immer noch so ein bisschen, ja, man muss mal immer ein bisschen...
Wir haben schon Hürden in Deutschland, die dann noch ein bisschen bleiben.
Ja. Hürden, Herausforderungen und da wo es halt immer ein bisschen länger dauert, gerade auch in der Baubranche. Und deshalb jetzt auch nochmal eine Frage an dich. Jetzt mal angenommen, du hättest einen Wunsch frei, was du im deutschen Bauwesen ändern könntest. Was wäre das?
Nur einen Wunsch. Ach Gott, nur einen. Schwierig. Aber es ist ganz einfach. Ja, da gibt es ja diese Landesbauordnung. Wir haben ja 16 Bundesländer und 17 Bauordnungen. Ja, ohne Mallorca haben wir schon 17. Und ich würde sie einfach abschaffen. Konsequent. Ja, es gibt überhaupt keine Berechtigung, dass es Landesbauordnungen gibt. Wir sind übrigens in Europa. Also wir brauchen eine europäische Bauordnung, ganz einfach. Mit nationalen Ausprägungen. Natürlich ist das Bauen vielleicht ein bisschen anders in Spanien als in Schweden, aber im Wesentlichen ist es genau gleich. Das heißt, wir haben Hürden aufgebaut und wir haben in Deutschland durch diese Landesbauordnung so unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten geschaffen. Ja, also bin ich manchmal ganz froh, dass ich kein Softwarehersteller bin, der irgendwelche Software macht für Bauanträge. Es sind nicht nur 16 unterschiedliche in Deutschland. Ja, es ist der Bauantrag in München auch schon ein bisschen anders als in Nordbayern. Ja, das sind Hürden, die völlig überflüssig sind. Völlig. Ja, wir brauchen auch diese, wie heißt es so schön, diese Bauklasse Typ E. Ja, einfach und experimentell. In meiner Sichtweise ist es anders. Die muss europäisch einheitlich sein. Europäisch einheitlich. Das Bauen muss in ganz Europa gleich sein. Und es geht ja. Man sieht es ja in den Eurocodes. Ja, da ist es doch mit nationalen Anhängen gelöst. Wieso sollte es nicht in der Bauordnung gehen? Wir haben, was ich vorhin schon so ein bisschen kritisiert habe, den SIGECO. Das ist die EU-Baustellenrichtlinie. Das ist eine EU-Richtlinie. National unterschiedlich umgesetzt. Bei uns vielleicht ein bisschen unglücklich. Aus meiner Sicht, kann man anderer Meinung sein, wir müssen das europäisch lösen. Und nicht im Drittelschritt, sondern radikal. EU-Recht steht sowieso über nationalem Recht. Und dann würden wir einige Hürden und dadurch abbauen. Wie gesagt, wieso sollte die Brandschutzorganisation in Baden-Württemberg anders sein als in Bayern? Wenn man in Bayern jemand fragt, was ist denn der rote Punkt? Was ist der rote Punkt eigentlich? Ja, da kommt manchmal die Antwort, ja, das ist so ein Design, Red Dot Award. Es ist so eine Designpreisgeschichte. Ja, nein, es ist in Baden-Württemberg die Bestätigung, dass man eine Baufreigabe hat. Die muss da einfach auf der Baustelle deutlich sichtbar sein. In Bayern kennt es gar niemand. Also unvorstellbar, dass wir in einem, ja, wir leben in Europa und haben dann so eine Kleinstaaterei, die uns das Bauen schwer macht, auch teurer macht. Ja, macht sie auch teuer. Und dann auch noch Innovationen hemmt. Ja. Also wir haben ja Innovationen am Bau, die also an der Schwelle stehen, dass sie wirtschaftlich sind, aber denen einfach die, das Wasser abgegraben wird. Nur ein Beispiel vielleicht noch zum Schluss. Für mich so eine potenzielle Sprunginnovation, die wir am Bau haben, ist der 3D-Betondruck. Ja, das ist die erste richtige Flussproduktion. Es ist die richtige Produktion am Bau. Das geht. Ja, das ist in Nordrhein-Westfalen anders als in Baden-Württemberg, in Bayern. Man braucht überall seine Zustimmung im Einzelfall. Es ist eine Hürde nach der anderen. Und es wird einem richtig schwer gemacht. Dadurch wird diese, ja, Innovation ausgebremst. Aber wie ich so beobachte, lässt sie sich nicht ausbremsen. Ja, es kommt langsam, aber mit großem Erfolg. Ein Projekt nach dem anderen. Die Bauvorhaben werden immer schneller, sie werden immer besser. Also ist für mich so eine Herausforderung und auch so eine Forschungsthematik da, muss man sich auch damit beschäftigen. Wir haben immer wieder Abschlussarbeiten, die sich mit dieser Thematik beschäftigen.
Mhm. Ja, ich stimme mich dir komplett zu. Also ich habe mich schon immer gefragt, warum bremst das in Bayern anders als in NRW? Ja, aber gemäß Landesbauordnung ist das so, weil es sind unterschiedliche Brandschutzanforderungen und eine Vereinheitlichung. Ja,
ich komme aus Ulm, da ist es dann ganz dramatisch. Also auf der einen Seite ist Bayern, auf der anderen Seite ist Baden-Württemberg. Ja, es ist aber einfach ein ganz unterschiedliches Regelwerk, was da der Brandschutz oder auch sonstige Themen am Bau betrifft. Dazwischen ist nur ein Fluss.
Kommen wir langsam zum Ende. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich. Und zwar, du hast anfangs erwähnt, dass du auch einen Podcast Baumeister der Zukunft betreibst.
Ja.
Gib uns doch da gerne mal so ein bisschen einen Einblick, worum es dort geht und für wen der gedacht ist.
Ja, vielen Dank für diesen Werbeblock. Also gestartet ist er als Baumeisterinnen der Zukunft. Das heißt also, was entwickelt sich? Wer sind diejenigen, die an der Zukunft arbeiten, an der Zukunft des Bauens arbeiten? Insbesondere auch ist ein Fokus, es ist auch ein Thema für Frauen. Der Bau ist ja so ein bisschen männerlastig gewesen. Ja, ist er schon lange nicht mehr. Ja, es ist auf breiter Front zu erkennen, dass wir Bauleiterinnen haben, Projektleiterinnen haben, dass wir Planungsmanagement, das ist ein bisschen offener geworden. Das ist auch ein ganz großer Fokus von diesem Podcast bisher schon gewesen und werden wir auch fortführen. Also diese Männerlastigkeit muss man ein bisschen aufweichen und auch den Studierenden zu zeigen, was für Berufsfelder es gibt, dass es die Maurermeisterin gibt und die erfolgreich ist, dass es in der nachhaltigen Planung tolle Aufstiegsmöglichkeiten gibt, dass es Startups gibt, wo man neue Felder, also baunahe Felder im Immobilienbereich, haben wir da einen Fokus gemacht, wie künstliche Intelligenz sich auch in diesem in unserer Branche durchsetzt. Also das ist im Endeffekt auf jeden Fall mit dem Fokus für die Studierenden, dass sie erkennen, was für Berufsfelder es gibt und was für Erfolgsmodelle es gibt. Zu Wort kommt aber auch dann der mittelständische Bauunternehmer, der eben mit viel Erfolg arbeitet und da in diesem Podcast zeigen kann, was sind die Erfolgsfaktoren? Und ja, die Schlussfrage bei meinem Podcast ist dann immer, ja, was würde dann der Gesprächspartner immer seinem kleinen Sohn oder seiner kleinen Tochter raten, was er denn lernen oder studieren soll? Das ist so das Layout von diesem Podcast und wir werden den Spieß natürlich gerne mal umdrehen und du bist herzlich eingeladen in diesen Podcast Baumeister der Zukunft.
Sehr gerne. Diese Einladung nehme ich gerne an. Und damit kommen wir auch schon zu meiner Schlussfrage, die ist nichts, was würde ich meiner Tochter oder meinem Sohn für einen Studiengang empfehlen, sondern die ist, was ist dein Lieblingsbauwerk?
Ein Lieblingsbauwerk ist schwierig, ja. Darf ich zwei nennen?
Natürlich.
Ja, also wenn man am Bau tätig ist, gibt es ja spezielle Bauwerke. Und zwar sind es die, die man selber gemacht hat. Denn mit denen ist man ja ganz anders verhaftet. Ja, die sind so ein Baby. Ja, und da gibt es auf jeden Fall für mich ein Projekt. Das ist ein Kino, ein schönes Multiplex-Kino mit 1800 Plätzen. Und das hochinteressante Struktur. Und der Bauherr sagte dann zu uns, ja, das können Sie eigentlich, wir würden uns ja freuen, wenn Sie das bauen würden. Und dann haben wir noch nicht über die Bauzeit gesprochen. Und er sagte dann, ja, 7 Wochen. Wir geben Ihnen 7 Wochen für das Bauwerk. Und dann haben wir gesagt, das kann man wahrscheinlich nicht wirklich machen. Das ist, sieht nicht so gut aus. Kurze Rede. Wir haben dann uns doch gewagt und haben gesagt, ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Das ist eng. Man kann es in Zweischichtbetrieb dann realisieren. Haben es auch realisiert. Der Prüfstatiker hat uns Gott sei Dank etwas gebremst. Wir haben zum Schluss 9,5 Wochen gebraucht. Das ist für mich so ein Erfolgsbeispiel, wie schnell man bauen kann, wenn alles gut vorbereitet war. Die Planung war wirklich durchgedacht. Vorfertigung bis zum Letzten. Also ist für mich so ein Highlight-Projekt. Aber wenn ich jetzt insgesamt betrachte, ist ein Bauwerk, wo ich mich immer freue, wenn ich dran vorbeifahre, das ist in München, das Olympiadach von 1972. Diese Konstruktion ist aus meiner Sicht zeitlos, ist, man spürt tatsächlich, man sieht den Kräfteverlauf. Es ist ein Zeltbauwerk. Es ist von einer zeitlosen Schönheit. Insoweit, also ich kann, wenn ich da vorbeifahre, nicht wegschauen. Ich muss da immer hinschauen. Und eines meiner größten Erlebnisse war auch, einmal auf dieses Dach zu steigen, dieses Dach zu erleben, auf dem Dach zu hüpfen, ja, und das Dach bewegt sich dann, und zwar das gesamte Dach. Also, wo man hüpft, bewegt es sich richtig an allen anderen Stellen, nur ein kleines bisschen. Und, ja, und dann mit dem Flying Fox über das Olympiastadion hinab segeln. Ja, also das, für mich ist dieses Olympiastadion unvorstellbar. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man das heute rechnen würde. Also damals, als sie es gebaut haben, haben die ja so Überschlagsrechnungen gemacht. Ne? Als sie festgestellt haben, ist, die Zeit reicht nicht zum Durchrechnen. Aber man sieht, es hält jetzt schon sehr lange.
Absolut, ja. Also die haben ja wirklich so kleine Modelle verwendet und hatten ja noch nicht die Software von damals. Und haben einfach nochmal auf der sicheren Seite einfach mit mehr Material und mit mehr Steifigkeiten dann das ausgeführt. Und aber ich war auch schon auf diesem Dach und bin da auch drüber gegangen und bin da so ein bisschen draufgesprungen. Das ist schon beeindruckend. Das ist echt toll. Sehr schön. Alles klar. Ja, dann sind wir hier am Ende. Gerd, ich möchte mich hier an der Stelle recht herzlich für deine Zeit, also auch für deine Teilnahme am Lua Podcast bedanken. Ja, hat super. Ja. Ja, hat super viel Spaß gemacht und dann wünsche ich dir auch für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg auch bei deinen zukünftigen Projekten mit deinen Studenten, aber auch natürlich in der alltäglichen Praxis.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.